Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Die Siegesserie von Manchester City in der Premier League nimmt immer weitere bedrohliche Formen an. Der klare 4:1 Erfolg über Tottenham war bereits der 16. Erfolg in Serie für die Citizens. Die Tabellenführung bleibt dank des weiter ausgebauten Rekords damit weiter konstant bei 11 Punkten. Und neben dem erneut herausragenden Kevin De Bruyne war am Wochenende auch ein deutscher Nationalspieler mitbeteiligt am Sieg im Topspiel gegen die Spurs. Ilkay Gündogan brachte die Citizens gegen die Spurs nämlich früh auf Kurs. City vorne und was passiert dahinter? Wir klären die Fragen zum zurückliegenden Premier League Spieltag jetzt hier auf meinsportradio.de zusammen mit Chris McCarthy von 90 plus. Hallo Chris.
Hallo.
Dann lass uns auf das Spiel von City schauen. Gündogan in der 14. Minute hat den Torreigen letztlich eröffnet. Am Ende 4:1, 16. Erfolg für City. Die können sich eigentlich wirklich nur selber stoppen. Wir haben es schon mehrfach gesagt.
Ja, absolut richtig. Manchester City rollt einfach nur so durch die Premier League. Momentan gibt es keinen Gegner, der den Citizens auch nur irgendwie das Wasser reichen kann. Auch nicht Tottenham. Wir haben das bereits beim Matchday am Donnerstag angesprochen. Die zwei Siege von Tottenham gegen Brighton und gegen Stoke, obwohl diese natürlich beeindruckend waren, hat man auch gesehen, dass die Gegner erschreckend schwach waren. Und jetzt konnte man sehen, dass Tottenham tatsächlich nicht in der besten Verfassung ist und das schon seit Wochen. Und da kam es natürlich auch wenig überraschend, dass Manchester City keinerlei Probleme mit den Spurs hatte. Schon früh 1-0 in Führung ging, du sagst es, durch Ilkay Gündogan. Zwischenzeitlich konnte sich Tottenham dann wieder ein bisschen in die Partie kämpfen, allerdings etwas unschön und nur durch unschöne Fouls. Es war sehr ruppig. Kane und Dele Alli hätten eigentlich schon Platz fliegen müssen. Und in der Zeit hatte man das Gefühl, die Spurs könnten vielleicht den einen oder anderen Nadelstich setzen. Aber City beruhigte sich dann wieder und letztendlich war es ein eigentlich nie gefährdeter 4-1-Erfolg.
Und dieses eine Tor, was dann den Spurs auch wirklich gelang, passierte erst in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, 90. plus 3. Da war es Christian Eriksen, der dann am Ende traf. Also Pep Guardiolas persönlicher Rekord ist noch nicht eingestellt. Der Rekord aus der Barca-Zeit, 16 Spiele in Folge, ist jetzt eingestellt. Um seinen ganz eigenen Rekord, den er mit Bayern aufgestellt hat, also 19 Siege in Folge, noch zu knacken, da muss jetzt noch ein bisschen was kommen. Und wenn man aufs Programm guckt, sieht's eigentlich auch ja, ganz gut aus.
Ja, natürlich. Also wie gesagt, Manchester City ist in einer bestechenden Form. Die müssen sich momentan vor keinem Gegner verstecken, das sowieso nicht, und können es mit jedem Gegner aufnehmen. Die nächsten Gegner sind Leicester, Bournemouth und Newcastle. Also auf dem Papier sollte Manchester City all diese Spiele natürlich auch gewinnen. In der Premier League ist es aber natürlich so, dass, also meines Erachtens sind die Spiele gegen die kleinen Gegner in der Premier League ein Tick schwerer als die Spiele gegen die kleinen in der Bundesliga. Natürlich, da ist mehr Geld in der Liga. Die kleineren Mannschaften verfügen über etwas mehr individuelle Qualität und es ist irgendwie auch etwas unbequemer und ruppiger gegen die kleinen Teams. Gerade jetzt zwischen den Feiertagen, wo die Top-Teams natürlich auch etwas rotieren müssen, könnte der ein oder andere Stolperstein dann doch dabei sein, den man eigentlich gar nicht auf der Rechnung hatte. Aber ich gehe persönlich schon davon aus, dass City den Rekord von der Bayern-Zeit von Pep Guardiola knacken kann. Allerdings würde ich es noch nicht in Stein meißeln.
Und wenn man sich diese Statistiken von City jetzt nochmal anguckt, verwundert es nicht, dass schon die ersten Gerüchte laut werden, dass Pep Guardiola möglicherweise schon seinen Vertrag vorzeitig verlängern könnte. Es ist von 4 Jahren, zusätzlichen Jahren die Rede, jetzt schon zu diesem Zeitpunkt, obwohl sein Vertrag ja noch ein bisschen läuft. Kannst du dir vorstellen, dass er überhaupt jetzt schon verlängert und dass er überhaupt so lange dann bei City bleiben würde, wenn man sich seine vorherigen Trainerstation anguckt, da war das ja immer nach 3-4 Jahren dann beendet, weil er auch sagte, dann muss ich einen neuen Reiz haben, dann muss ich was anderes machen und dann brauche ich vielleicht auch mal eine Auszeit.
Genau, das ist die Frage, die momentan auch die englischen Medien beschäftigt. Die sehr zuverlässige Times hat jetzt die Tage berichtet, dass Manchester City recht zuversichtlich ist, dass Pep Guardiola tatsächlich sesshaft werden könnte in Manchester. Das hat verschiedene Gründe. Das hat zum einen die herausragende Beziehung zu Sportdirektor und Tixi Bergistan ist, das ist der eine Grund, die guten Beziehungen zu den Entscheidungsträgern bei City. Und dazu kommt auch, dass Pep Guardiola etwas weniger Druck spüren soll bei Manchester. Nicht so wie in Barcelona, wo die ganzen Hoffnungen einer gesamten Stadt auf ihn ruhten. In Manchester ist es für ihn etwas ruhiger. Er spürt sehr viel Vertrauen, weniger Druck und man hat einfach das Gefühl, dass man zusammen vielleicht sogar eine Dynastie aufbauen kann, die man in der Form in Europa noch nicht erlebt hat. Mhm. Und all das könnten natürlich Zeichen sein, beziehungsweise Anreize sein, die Pep Guardiola davon überzeugen könnten, etwas länger zu bleiben als bei seinen bisherigen Stationen.
Also werden wir mal abwarten, was da dann weiter noch enthüllt wird und wie sich das Ganze entwickelt. Gucken wir mal auf sein Gegenüber bei Tottenham auf der Bank, Mauricio Pochettino. Wenn man sich auch dessen Bilanz gegen die Big Six anschaut, dann fällt auf, 6 Unentschieden, 11 Niederlagen, nur ein einziger Sieg in den letzten Premier League Auswärtsspielen gegen ein Team aus den großen 6. Warum kann Mauricio Pochettino mit seiner Mannschaft keine Spitzenspiele auswärts?
Ja, das ist die ganz große Frage. Das ist extrem seltsam, weil bevor Tottenham so stark wurde in den letzten 2-3 Jahren, hat man ausgerechnet die Großen immer ärgern können und hat sich eigentlich ganz gut geschlagen gegen die Top-Teams. Jetzt unter Pochettino, wo es insgesamt besser läuft, tut man sich da schwer. Das ist ziemlich verwunderlich. Auf der anderen Seite hat man auch das Gefühl, dass bei Tottenham etwas die Tiefe im Kader fehlt. Man ist nicht so in der Lage, auf allen drei Wettbewerben gleichzeitig mitzuspielen und gleichzeitig noch Spieler zu schonen und trotzdem die guten Ergebnisse einzufahren. Man hat das Gefühl, die Mannschaft wirkt nicht nur psychisch, sondern auch physisch müde, nicht so spritzig. Es fehlt die letzte Entschlossenheit, die letzte Konzentration in einigen Momenten. Und man hat auch das Gefühl, das Selbstbewusstsein ist ein bisschen weg momentan. Trotz der letzten Erfolge, man ist in so einem Trott drin und scheint sich nicht wieder auf diese Topform der vergangenen Monate erheben zu können. Und dann langt das natürlich auch nicht gegen ein Kaliber wie Manchester City.
Tottenham also auf Platz 7 in der Tabelle zurückgefallen, 21 Punkte hinter Manchester City zurück. 11 Punkte zurück, Manchester United, der einzige Verfolger momentan, der zumindest annähernd noch rankommt, aber auch die brauchen ein Fernglas, um Manchester City zu sehen, auch wenn sie gar nicht so weit entfernt eigentlich wohnen und ihr Stadion haben. Aber zumindest hat United am Wochenende gegen West Brom mit 2-1 gewonnen und José Mourinho hat gesagt, wenn die Meisterschaft schon entschieden wäre, dann würde ich jetzt im Urlaub sein und nicht hier.
Ja, das muss er natürlich sagen. Was anderes erwarte ich nicht. Was anderes erwarte ich auch von keinem anderen Trainer in der Premier League, weil man muss natürlich auch seine Mannschaft motivieren und bei Laune halten und gleichzeitig für den unwahrscheinlichen Fall, dass Manchester City doch noch Punkte lassen sollte, vorbereiten. Wenn das nämlich so kommen sollte und man selbst ist irgendwie an einem Trott drin und hat sich schon aufgegeben, dann ist es schwer, sich wieder zu motivieren. Das ist klar. Für mich ist Manchester United auch kein ernstzunehmender Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft. Ich glaube, Manchester City ist da komplett alleine unterwegs und kann sich nur noch selbst in die Quere kommen und selbst das wird meines Erachtens nicht passieren. Das Spiel gegen West Bromwich war ein absoluter Arbeitssieg. Das war nichts Überragendes. Es fehlten die Einfälle eines Paul Pogba, der Manchester United momentan wirklich sehr fehlt. Das erkennt man sehr gut im Spielaufbau. Zum Glück war noch ein Juan Mata da und Marcus Rashford, die das 1-0 durch Lukaku sehr schön und ansehnlich vorbereiteten. Direkt danach folgte ein abgefälschter Schuss von Lingard zum 2-0. Das war wieder gnadenlose Effektivität von Manchester United, wie man das diese Saison schon kennt. In der zweiten Halbzeit hätte das Bromwich durchaus noch gefährlich werden können. Man machte in der 75. Minute das 2-1 und danach gab es noch ein paar brenzlige Situationen für United. Also West Bromwich war nicht ganz aus dem Spiel heraus, hätte vielleicht sogar mit etwas Glück einen Punkt mitnehmen können, aber letztendlich hat sich dann die individuelle Klasse und ja die Abgezocktheit von Manchester United durchgesetzt.
Und bei West Brom zeigt der Pfeil weiter nach unten. 16 Ligaspiele zuletzt sieglos, 8 Remis, 8 Niederlagen und das in Folge. Also genau das Umgekehrte, was Manchester City letztlich vorzuweisen hat. Und das ist auch für West Brom ein Rekord. Das ist nämlich die längste Serie ohne Sieg in der Vereinsgeschichte. Gucken wir auf den FC Chelsea. Die haben auch mal wieder knapp mit 1-0 gewonnen, haben Southampton geschlagen. Marcos Alonso in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit dem Tor des Tages. Und Antonio Conte war hinterher sauer, aber weniger, weil seine Mannschaft nur 1-0 gewonnen hat, sondern mehr um Gerüchte, die sich jetzt um seine Position und vor allen Dingen seinen Verbleib bei Chelsea ranken.
Ja, absolut. Aber diese Gerüchte, da hat er natürlich auch einen gewissen Anteil dran, dass diese Gerüchte entstanden sind. Die Probleme zwischen Chelsea und der Vereinsführung sind ja jetzt schon länger bekannt, dass man da unterschiedliche Philosophien hinsichtlich des Transfergeschehens hat. Conte möchte den Erfolg jetzt, möchte gestandene Spieler verpflichten, während Chelsea dagegen als Verein eher junge Spieler entwickeln will und auf keinen Fall Spieler ja im Wert sinken sehen will, sondern wenn überhaupt verkauft, wenn sie einen höheren Wert haben als beim Einkauf. Das sind so ein wenig unterschiedliche Philosophien und da prallen so ein paar ja, zwei Welten fast schon aufeinander, weshalb der Verbleib von Conte alles andere als garantiert ist. Ich möchte nur mal an die Scheinvertragsverlängerung erinnern. Eigentlich wollte Chelsea den Vertrag schon während der Meistersaison langfristig verlängern. Doch letztendlich konnte man sich nur auf eine Gehaltserhöhung einigen. Und das spricht meines Erachtens schon Bände. Und das zeigt, dass Conte momentan nicht wirklich 100% glücklich ist in London. Und ja, wer weiß, es könnte gut möglich sein, dass nach der Saison schon Schluss ist. Also das würde ich jetzt auch nicht ausschließen.
Und dass dann Ancelotti kommt, du hast eben gesagt, Chelsea möchte ja gerne auf junge Spieler bauen, da was entwickeln. Das ist jetzt, das hat man zumindest aus der Zeit bei Bayern München von Ancelotti gelernt, jetzt nicht unbedingt sein Ding.
Ja, da hast du recht. Also ich würde jetzt auch noch keinen Nachfolger im Blick haben. Ancelotti bezweifle ich etwas. Ich glaube, dass Chelsea dann eher auf einen etwas jüngeren Trainer aus wäre, einen etwas aufstrebenden. Das könnte ich mir gut vorstellen bei Chelsea. Aber es ist wirklich viel zu früh, darüber noch zu spekulieren. Dazu kann auch noch zu viel mit Conte passieren. Dazu war Conte auch im letzten Jahr zu erfolgreich, dass man sich vielleicht doch nicht wieder etwas annähert gegenseitig und die Zusammenarbeit dann doch noch verlängert. Also ich würde mal abwarten. Wenn es soweit kommt, ist bestimmt noch sicherlich genug Zeit zu spekulieren, wer da eine potenzielle Nachfolge antreten könnte.
Jetzt liegt Chelsea auf jeden Fall 14 Punkte hinter Manchester City auf Platz 3 in der Tabelle. Wie hast du diesen 1-0 Sieg gegen Southampton gesehen? Schiedlich-friedlich 1-0 oder war da doch einiges im Argen?
An sich war es souverän. Es war trotzdem eine Art Arbeitssieg, wie wir auch eben gerade bei Manchester United angesprochen hatten. Southampton begann recht munter. Das überraschte Chelsea ein wenig, doch die Blues fanden dann schnell wieder in die Spur. War natürlich aufgrund ihrer individuellen Qualität auch einfach die bessere Mannschaft. Southampton war natürlich auch nur auf das Verteidigen aus, hatte die Hoffnung, da einfach einen Punkt mitzunehmen. Dann kam dieser klasse Freistoß von Marcos Alonso in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, die Gästetrainer Pellegrino durchaus aufregen sollte, denn es war natürlich ein sehr ansehnlicher Freistoß, gar keine Frage, aber die Mauer stand katastrophal und der Keeper Forster schien auch nicht wirklich bereit zu sein. In dem Moment wurde er etwas überrascht und kommt deswegen nicht rechtzeitig in sein rechtes unteres Eck. Also ist das Freistoßtor, so schön es auch war durchaus zu verhindern. Und dann ist natürlich, dann ist es fast schon zu spät für die Saints. Sobald Chelsea dann 1-0 führt, auswärts, ist es natürlich ganz schwer, dann noch an der Stamford Bridge etwas mitzunehmen. Man hatte zwar noch ein, zwei Gelegenheiten, aber insgesamt hätte Chelsea dann aufgrund der zweiten Halbzeit durchaus noch höher gewinnen können.
Also Chelsea auf Platz 3 mit 38 Punkten. 4 Punkte dahinter jetzt der FC Liverpool, der hat am Wochenende seinen 9. Sieg in dieser Saison gefeiert, hat sich durchgesetzt mit 4-0 gegen Bournemouth und zwar auswärts. Und das war mal wieder ein ja, hoher Sieg von Liverpool. Also im Grunde das, was sich ja schon im November, Dezember so entwickelt hatte. Also hohe Siege bei Liverpool mittlerweile an der Tagesordnung.
Ja, also insbesondere die Offensivreihe von Liverpool hat sich hervorragend eingespielt. Da gibt es in Europa fast schon kaum eine Offensive, die es derzeit mit den Akteuren wie Coutinho, Mohamed Salah, Sané, Firmino aufnehmen kann. Also was die zusammen da vorne fabrizieren, ist schon wirklich beachtlich. Gegen Bournemouth war es auch endlich mal an der Zeit, dass es wirklich eine komplette und geschlossene Mannschaftsleistung war. Und zwar war die in allen Phasen der Mannschaft auch wirklich überzeugend. Man stand hinten endlich mal souverän. Das ist natürlich auch alles andere als gegeben bei Liverpool. Man hatte die Dominanz im Mittelfeld und wie schon eben angesprochen, diese herausragende Qualität vorne in der Angriffsreihe. Also ein absolut überzeugender Sieg von Liverpool. Zugegeben, Bournemouth hatte nicht den besten Tag, aber Liverpool hat sich da hochverdient und sehr ansehnlich und beachtlich gegen Bournemouth durchgesetzt.
Und damit bleiben sie sind sie wieder in den Top 4 und bleiben vor dem FC Arsenal. Die haben allerdings auch gewonnen, haben Newcastle United mit 1-0 geschlagen und Torschütze des Tages. Wirklich wunderschöner Volleyschuss von Mesut Özil.
Ja, auch ein sehr gutes Spiel von Mesut Özil, der sich sowieso in den letzten Wochen in sehr guter Verfassung zeigt. Das gefällt sehr, was der deutsche Nationalspieler derzeit zeigt. Von Arsenal hatte ich eigentlich etwas mehr erwartet. Wir hatten das ja auch am Donnerstag angesprochen, dass ich persönlich da von einem Kantersieg ausgegangen bin. So schwach war Newcastle in letzter Zeit mit einem Punkt aus 8 Spielen. Und so gut, okay, kann man jetzt nicht sagen, weil Arsenal 3 Spiele in Folge nicht gewonnen hat, aber man hat in der Offensive sehr gute Ansätze erkannt. Da war wieder ein Fluss da, der letztendlich dann aufgrund von schlechter Chancenbewertung und dem letztendlichen Funke in der letzten Aktion gefehlt hat. Aber man hat das Gefühl gehabt, dass da nur noch irgendwann dieser Knoten platzen muss, damit die Tore einfach kommen. Gegen Newcastle war das jetzt nicht so. Es fehlte anscheinend in der Offensive, vielleicht auch gerade wegen dieser Probleme im Abschluss, das entscheidende Selbstbewusstsein und die entscheidende Direktheit, weshalb es dann nicht mehr Treffer wurden. Doch insgesamt hat Arsenal natürlich hochverdient gewonnen und natürlich das Mittelfeld insbesondere dominiert und deswegen auch die 3 Punkte eingefahren.
Der Guardian schreibt, das Tor war ein Moment der Brillanz in einem ansonsten sehr lethargischen Auftritt. Arsenal ist das fast, glaube ich, auch ganz gut zusammen. Und für Arsenal 13 der letzten 14 Heimspiele gewonnen. Also zu Hause läuft es bei denen ganz gut. Nur gegen Manchester United haben sie verloren. Gewonnen hat auch Crystal Palace. Die arbeiten sich da unten jetzt langsam aber sicher raus, momentan als 14. mit 17 Punkten, die Abstiegssorgen erstmal so ein bisschen weggedrängt, 3-0 auswärts bei Leicester gewonnen.
Ja, wir hatten es ja in dieser Sendung öfters mal angesprochen. Es schien eigentlich nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich die Qualität von Crystal Palace endlich durchsetzt und man diesen negativen Lauf überwinden kann. Roy Hodgson hat es jetzt nun geschafft, der Mannschaft dieses nötige Selbstbewusstsein einzubläuen und natürlich auch ein bisschen mehr defensive Struktur zu schaffen. Und jetzt endlich setzt sich auch diese individuelle Qualität von Wilfried Zaha oder Ruben Loftus-Cheek im Mittelfeld und im Angriff endlich durch. Auch Christian Benteke hat wieder getroffen. Crystal Palace begann gegen Leicester sehr aggressiv und offensiv. Das war etwas überraschend, weil Leicester ja zuletzt auch 4 Siege in Folge feiern konnte. Und damit hatte Leicester wirklich Probleme. Darauf war man einfach nicht eingestellt, dass Palace so agiert. Und so hat Crystal Palace Leicester wirklich auf dem falschen Fuß erwischt und ging dann auch recht früh 1-0 in Führung. Dann kam natürlich noch ein unnötiger Platzverweis von Leicester hinzu. Und Crystal Palace hatte insgesamt eigentlich überraschend ein sehr leichtes Spiel beim 3-0-Sieg. Das war schon recht beeindruckend, was Crystal Palace da gezeigt hat. Und interessant war auch, vor der heutigen, beziehungsweise vor dieser Partie, hatte Leicester 10 Auswärtsspiele in Folge mit 90 Schüssen und keinem einzigen Tor. Und jetzt konnte man im Auswärtsspiel gegen Leicester schon in der ersten Halbzeit 2 Tore erzielen und letztendlich sogar 3 Auswärtstore beisteuern. Also da scheint es jetzt endlich auch zu laufen in London.
Brighton gegen Burnley 0-0, Watford unterliegt Huddersfield mit 1-4, Stoke City wird von West Ham mit 0-3 geschlagen und die Montagspartie zwischen Everton und Swansea ging 3-1 aus für Everton, der 4. Sieg im 5. Spiel, also unter Sam Allardyce. Chris, da läuft's wieder.
Ja, Everton hat jetzt wirklich die Wende eingeläutet. Du hast es angesprochen, 4 Siege und ein Unentschieden in den letzten 5 Spielen. Das Unentschieden dazu war noch ausgerechnet im Derby gegen Liverpool, wo man eigentlich keinen guten Tag erwischte. Everton und Allardyce können sehr zufrieden sein momentan und es scheint in die richtige Richtung zu gehen. Natürlich hinkt man den Erwartungen nach den immensen Ausgaben im Sommer etwas hinterher, aber zumindest hat man sich jetzt wieder stabilisiert und hat natürlich noch etwas Luft nach oben aufgrund der durchaus vorhandenen individuellen Qualitäten der Mannschaft.
Also so sieht's aus. Everton jetzt 9. in der Tabelle, 25 Punkte. Diese Abstiegssorgen, die man zwischendurch mal hatte, die scheinen dann auch wirklich erstmal gebannt. Wir werden gucken, wie das dann weiter sich entwickelt. An den nächsten Spieltagen wird ja durchgespielt, keine Winterpause in England. Ihr wisst das, vor allen Dingen auch am Boxing Day, da geht's ja dann auch nochmal hoch her. Und wir haben natürlich alles weiterhin im Blick hier auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus, die natürlich auch für euch weiter in schriftlicher Form bei sich auf der Webseite berichten werden. Chris McCarthy von 90plus, vielen Dank für heute.
Danke auch.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.